Nummer 28 aus dem Hikigan-Roku. Was die Heiligen nicht gepredigt haben. Nanzen kam, um Yakujo Nehan Osho zu sehen. Joe sagte, gibt es irgendein Dharma, das die Heiligen den Menschen nicht gepredigt haben? Nanzen sagte, ja. Joe sagte, welches Dharma ist es, was den Leuten noch nicht gepredigt wurde? Nanzen sagte, es ist nicht Geist, es ist nicht Buddha, es ist kein Ding. Joe sagte, du hast gepredigt. Nanzen sagte, so bin ich halt. Wie ist es mit dir? Joe sagte, ich bin kein Mann von großer Weisheit. Wie kann ich sagen, ob das Predigen ist oder nicht Predigen? Nanzen sagte, ich kann dir nicht folgen. Joe sagte, ich habe genug geredet für dich. Ja, ihr könnt euch hinsetzen, wenn ihr wollt. Was die Heiligen nicht gepredigt haben. Gibt es irgendein Dharma, das die Heiligen den Menschen nicht gepredigt haben? Diese Frage kommt oft an verschiedenen Stellen in den buddhistischen Sutren, ob es etwas gibt, was über die Lehre, die offiziell an alle weitergegeben wurde, ob es dahinter vielleicht eine geheime Lehre gibt, die anders überliefert wird. Man hat dem Buddha, Shakyamuni Buddha, vorgeworfen, er hätte eine Lehrerfaust. Eine Lehrerfaust ist eine Faust, in der er sein Wissen behält, was er niemand zeigt, was er für sich behält. Etwas, womit ein Lehrer Macht ausübt, dass er es nicht an alle weitergibt, und deswegen überlegen Gott. Und er hat das bestritten, dass er so etwas tun würde. Er sagte, alles, was er lehrt, ist offen. Alles, was er erkannt hat, hat er weitergegeben. So etwas wie eine geheime Überlieferung gibt es nicht. Die ganze Zen-Geschichte, Dharma-Übertragung, basiert eigentlich auch auf diesem Bild. Buddha hebt die Blume hoch und so wie es meistens verstanden wird, hat der Buddha auf Kashyapa in einer Art und Weise, die uns nicht ganz klar ist, bei dieser Gelegenheit den Dharma übertragen. Ohne Worte. Auf geheime Weise, nur Eingeweihte verstehen. Das heißt, es gibt diesen Aspekt der Esoterik auch im Buddhismus, Sachen, die nicht offen ausgesprochen, nicht offen gelehrt werden, sondern für die man irgendwelche Einweihungen braucht, die man nur an bestimmten Orten erhalten kann, von bestimmten Lehrern und über die auch nicht öffentlich geredet wird. zu dieser Frage, ob es so etwas gibt, eine geheime Lehre hinter der offen sichtbaren Lehre, kommt man wahrscheinlich, wenn man die Lehre kennt und anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Wenn man eine Zeit lang gesessen hat zum Beispiel, irgendeine Methode gemacht hat und feststellt, dass, was ich mir davon erwartet habe oder was vielleicht auch versprochen wurde, ist nicht in der Form eingetreten. Das heißt, meine Methode ist unvollständig. Es muss doch noch irgendeinen Trick geben, was man anders macht. Das heißt, man könnte diese Frage so verstehen, was ist der Trick? Was fehlt mir? Was muss ich außer dem, was offiziell gelehrt wurde, offiziell weitergegeben wurde, noch wissen? Anstatt über den Dharma zu reden, der den Leuten nicht gepredigt wurde, möchte ich heute über den Dharma reden, den der Buddha gelehrt hat. Denn der ist aufgeschrieben, ziemlich präzise, sehr exakt, hat sehr wenig Deutungsspielraum und ist eigentlich ein sehr klarer Weg, wie Übung funktioniert. Es gibt ja viele buddhistische Lehrreden, teilweise sehr alt. Die Pali-Schriften gehören zu den ältesten, ob sie jetzt wirklich die ältesten sind und deswegen am meisten Autorität haben, sei mal dahingestellt. Und sie sind auf jeden Fall sehr alt, sehr ursprünglich. Und eines der wichtigsten Sutras aus dem Pali-Kanon ist das Satipatthana-Sutra. Das wird verschieden übersetzt. Es gibt eine Übersetzung Pfeiler der Einsicht von Neumann oder Jnanaponika nennt das Grundlage der Achtsamkeit. Es gibt auch eine Übersetzung als Frames of Reference, das heißt vier Bezugsrahmen, egal. Entscheidend ist, es sind vier. Und diese vier sind die Grundlage für die Entwicklung der Übung, der Einsicht oder der Achtsamkeit, Bewusstheit. Welche vier? Die vier Grundlagen sind der Körper, Rupa, das Gefühl, Vedana, Geist oder Gemüt, Citta und die Geistesobjekte. Und in der Einleitung zu diesem Sutra sagt der Buddha, das sei der eine Weg, der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Hier in Übersetzung von Neumann heißt es der gerade Weg. Der gerade Weg, ihr Mönche, der zur Läuterung der Wesen, zur Überwältigung des Schmerzes und Jammers, zur Zerstörung des Leidens und der Trübsal, zur Gewinnung des Rechten, zur Verwirklichung der Erlöschung führt, das sind die vier Pfeiler der Einsicht. Welche vier? Da wacht ihr Mönche, ein Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig. Nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns. Wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig. Nach Verwindung weltlicher Begehrens und Bekümmerns. Wacht beim Gemüte über das Gemüt, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig. nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns, wacht bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns. Ihr merkt, dieser Text enthält viele Wiederholungen, das werden ähnliche Formulierungen immer wiederholt. Das ist nicht geschehen, um die Zuhörer zu langweilen, sondern das ist eine Hilfe, um diese Texte auswendig zu lernen. Die sind so alt, dass sie älter sind als die Schrift. Das heißt, sie wurden zunächst mündlich überliefert. Das heißt, das ist eine Gedächtnisstütze, so ähnlich wie man früher Sachen in Strophen, in Liedform gereimt, verfasst hat. Nicht nur deshalb, weil es gut klingt, sondern einfach, weil es auch besser zu merken ist. Wenn die gleichen Elemente immer wieder wiederholt werden, prägt sich der Text leichter ein. Deswegen manchmal diese etwas häufigen, scheinbar mechanischen Wiederholungen. Es war üblich, diese Texte zusammen zu rezitieren, und so hat man das gelernt. Das war die Überlieferung. Es gab keine Texte, die man jemand anders gegeben hat in Form von Papier. Es gab keine Schrift und sie waren verbreitet. Und selbst wenn es eine Schrift gab, gegeben hätte, hätten die meisten sie nicht lesen können. Wissen wurde in Form von Rezitationen weitergegeben. Also, Körper, Gefühl, Geist, Geistesobjekte sind die vier Grundlagen der Übung. Der erste Pfeiler, Körper, hat den großen Vorteil, dass er sehr stabil ist. Der Buddha hat gesagt, wenn du schon der Meinung bist, dass du ein Ich hast, dass du als Persönlichkeit, als Ich-Persönlichkeit existierst und die suchst, dann ist die beste Antwort, dein Ich ist dein Körper, deine Persönlichkeit ist der Körper. Und zwar deshalb, weil er von allen diesen Objekten am stabilsten ist. Auch der Körper verändert sich dauernd, aber ist doch ziemlich grob. Und wir rennen Jahrzehnte mit diesem Körper rum, auch wenn er sich in dieser Zeit verändert. Einige Eigenschaften bleiben ähnlich. Das heißt, der Körper ist das, was wir am ehesten als etwas Bleibendes ansehen könnten. Und die Körperbetrachtung hat den Zweck, diese Illusion der Stabilität, der Einheit des Körpers aufzulösen. Unsere Anhaftung an unser Ich besteht zu einem großen Teil darin, dass wir an unserem Körper festhalten und ihm Eigenschaften zuschreiben, die er nicht hat, sagt der Buddha. Wie funktioniert jetzt Körperbetrachtung? Körperbetrachtung wird in verschiedene Methoden unterteilt. Und die allererste, die dazu gehört, ist die Atembetrachtung. Und wenn wir uns fragen, was die älteste Beschreibung von Zazen ist, das ist sie. Wie aber, ihr Mönche, wacht ein Mönch beim Körper über den Körper. Da begibt sich, ihr Mönche, der Mönch ins Innere des Waldes oder unter einen großen Baum oder in eine leere Klause, setzt sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet und pflegt der Einsicht. Bedächtig atmet er ein, bedächtig atmet er aus. Atmet er tief ein, so weiß er, ich atme tief ein. Atmet er tief aus, so weiß er, ich atme tief aus. Atmet er kurz ein, so weiß ich atme kurz ein. Atmet er kurz aus, so weiß er, ich atme kurz aus. Den ganzen Körper empfinden will ich einatmen. Den ganzen Körper empfinden will ich ausatmen. So übt er sich. Diese Körperverbindung besänftigend will ich einatmen. Diese Körperverbindung besänftigend will ich ausatmen. So übt er sich. Und so weiter. Jede dieser vielen Wiederholungen, die einfach nur als Hilfe dienen, um diesen Text rezitieren und auswendig lernen zu können. Das ist die erste Körperübung, Atembetrachtung. Den Atem betrachten, so wie er ist, ohne ihn zu verändern, und den Atem benutzen als Werkzeug, um mein Bewusstsein des Körpers, des Atemvorgangs zu erhöhen. Die zweite Übung ist Bewusstheit auf die Körperhaltung. Es gibt vier verschiedene Körperhaltungen. Das heißt, sitzen, liegen, stehen und gehen. Und es geht darum, sich dessen bewusst zu sein, in welcher Haltung mein Körper gerade ist. Meistens ist uns das nicht bewusst, in welcher Haltung wir sind. Und das drückt sich auch in unserer Haltung aus. Deswegen wird im Zen sehr viel auf dieser Haltung rumgeritten. Deswegen ist diese Sitzhaltung so wichtig. Weil wir dadurch, dass wir uns auf die Sitzhaltung konzentrieren, auch außerhalb der reinen Sitzübung ein Gefühl für unsere Haltung entwickeln. Und die Übung ist demnach, auch wenn du etwas anderes machst, als in Meditation zu sitzen, wenn du gehst, dir bewusst zu sein, dass du gehst. Wenn du stehst, Aufmerksamkeit auf das Stehen zu richten. Beim Liegen auf das Liegen und so weiter. Also, sei dir bewusst, in welcher Haltung dein Körper ist. Achte darauf. Dann gibt es als Übung Bewusstheit auf die Tätigkeit. Also, was auch immer du tust, versuche deine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Der Mönch ist klar bewusst beim Kommen und Gehen, klar bewusst beim Hinblicken und Wegblicken, klar bewusst beim Neigen und Erheben, klar bewusst beim Tragen des Gewandes und der Almosenschale des Ordens, klar bewusst beim Essen und Trinken, Kauen und Schmecken, klar bewusst beim Entleeren von Kot und Harn, klar bewusst beim Gehen und Stehen und Sitzen, beim Einschlafen und Erwachen, beim Sprechen und Schweigen. Also immer. Das sind Übungen, die kann man immer machen. Das heißt, da wir uns sowieso immer oder sehr häufig in Tätigkeit befinden oder irgendwo stehen, auf den Bus warten, irgendwo hingehen, kann ich meine Aufmerksamkeit immer darauf richten, was ich gerade tue oder in welcher Haltung ich gerade bin. Das sind Nebenbeiübungen sowieso, sozusagen. Dann gibt es Übungen, die wirklich als gezielte Meditation eingesetzt werden. Und das sind analytische Betrachtungen, das heißt, sie dienen dem Zweck, den Körper wirklich in Form einer Analyse was Analyse bedeutet, zu zerlegen. Eine Zerlegung ist, den Körper in 31 Bestandteile zu zerlegen. Die damalige Vorstellung, woraus der Körper besteht. Der Körper betrachtet sich diesen Körper da von der Sohle bis zum Scheitel, den hautüberzogenen, den unterschiedliches Unreines ausfüllt. Dieser Körper trägt einen Schopf, ist behaart, hat Nägel und Zähne, Haut und Fleisch, Sehnen und Knochen und Knochenmark, Nieren, Herz und Leber, Zwerchfell, Milz, Lungen, Magen, Eingeweide, Weichteile und Kot, hat Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Lymphe, Tränen, Serum, Speichel, Rotz, Gelenköl, Urin. 31 Bestandteile. Das war die damalige Vorstellung im Buddhismus, woraus der Körper zusammengesetzt ist. 31 ist eine krumme Zahl, oder eine Primzahl. Deswegen haben die späteren Kommentatoren, weil in der Zahlenfanatiker sind, noch ein 32. hinzugefügt, nämlich das Gehirn, noch ein Bestandteil. Das heißt, bei dieser Übung geht es dadurch, dass man durch seinen Körper durchgeht, von oben nach unten, von unten nach oben, wie auch immer, und nach versucht, diese einzelnen Bestandteile zu identifizieren. Ich fange also mit dem Kopf an und stelle fest, hier sind Kopfhaare. Das ist ein Körperbestandteil. Hier sind Haare, Achselhaare, Schambehaarung. Schaue einfach, wo diese Körperbestandteile sind. Zähne. Zähne sind im Mund, Nägel an den Händen, an den Füßen, Haut am ganzen Körper, Fleisch. Und ich gehe jedes Mal den Körper durch und versuche, diese Bestandteile aufzuspüren. Dieser Teil wird oft auch übersetzt als Erwägung der Widerlichkeit des Körpers. Steht aber im Original nicht drin. Im Original gibt es keine Überschriften. Das Einzige, was da steht, ist, dass der Körper aus unreinen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Wenn man diese Übung macht, eine Zeit lang, bekommt man ein Gefühl dafür, dass der Körper wirklich zusammengesetzt ist. Wir nehmen unseren Körper eigentlich als Einheit wahr, ungetrennt, stabil. Deswegen ist der Körper auch so beliebt als Verortung des Ichs, weil der Körper das stabilste und einheitlichste ist. Und diese analytische Meditation führt dazu, diese Illusion Schritt für Schritt zu zerlegen. Mein Körper ist keine Einheit, mein Körper besteht aus ganz vielen verschiedenen Bestandteilen. Und die Bestandteile haben auch unterschiedliche Lebensdauer, verhalten sich unterschiedlich, vollkommen unterschiedlich. Haare wachsen nach, manche Haare wachsen nicht mehr nach, Zähne wachsen nicht mehr nach, Nägel kann man abschneiden, kein Problem. Andere Bestandteile sind flüchtig, verschwinden dauernd. Andere werden dauernd ersetzt. Der Körper ist keine feste Einheit. Wenn man diese Übung macht, dann ist das Ergebnis aus meiner Sicht, ich habe das mal ein bisschen gemacht, nicht, dass man den Körper als widerlich ansieht, sondern dass man den Körper wirklich sehr nüchtern und sehr klar als das sieht, was da wirklich ist. zusammengesetzt. Aus verschiedenen Elementen, mit verschiedenen Qualitäten und keineswegs ein einheitliches Ich. Es ist einfach nur eine nüchterne Sicht, den Körper so zu sehen, wie er ist, nicht wie ich ihn mir dauernd vorstelle. In ähnlicher Weise gibt es die Analyse der vier Elemente. Die vier Elemente sind das, was wir auch im Westen kennen. Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und es geht dabei dann darum, die Qualitäten dieser Elemente sich zu verdeutlichen und durch den Körper, wieder durch den Körper zu gehen und zu gucken, wo die sind. Also, Erdelement verkörpert Festigkeit. Alles, was fest ist, ist Erdelement. Knochen sind Erdelement, Zähne sind Erdelement, Nägel sind Erdelement. Alles, was fest ist, ist Erdelement. Die Haut letztlich auch. Feuerelement ist das, was erwärmt. Das heißt, alles, was an Wärme in meinem Körper ist, ist das Feuerelement. Das Wasserelement ist alles, was flüssig ist. Alles, was fließt, Blut, Tränen. Urin. Wasserelement. Und das Luftelement verkörpert Dynamik oder Bewegung. Natürlich unsere Atmung, aber zum Beispiel auch alle die Prozesse, die aus Zusammenziehen und Ausdehnen bestehen. Also zum Beispiel auch der Herzschlag würde Windelement sein. Und auch da geht man durch den ganzen Körper. Also entweder sucht man nacheinander diese vier Elemente im Körper auf. Das heißt, man fängt mit dem Erdelement an und geht mal durch den ganzen Körper von oben nach unten und schaut, was alles diese Erdqualität hat. Oder man geht von oben nach unten oder von unten nach oben in irgendeiner Reihenfolge durch den Körper und prüft bei jedem Körperteil, wie diese Elemente da zusammenwirken. Auch die Analyse der vier Elemente führt zu einem ähnlichen Ergebnis wie die vorherige Analyse. Der Körper wird nicht mehr als statisch und als feste Einheit gesehen, sondern als ein Zusammenspiel von verschiedenen grundlegenden Elementen. Die im Körper an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark vorhanden sind und unterschiedlich wirken. Das sind analytische Meditationen. Eine weitere Übung, die der Buddha für die Körperbetrachtung empfiehlt, sind die Leichenfeldbetrachtungen. Das ist jetzt eine Visualisierung. Eine Visualisierung meines Körpers nach dem Tod. Sehr plastisch beschrieben. Weiter so dann, ihr Mönche, als hätte der Mönch ein Leib auf der Leichenstätte liegen sehen. Einen Tag nach dem Tode oder zwei oder drei Tage nach dem Tode, aufgedunsen, blau-schwarz gefärbt, in Fäulnis übergegangen, zieht er den Schluss auf sich selbst. Und auch dieser Körper ist so beschaffen, wird das werden, kann dem nicht entgehen. Weiter so dann, ihr Mönche, als hätte der Mönch ein Leib auf der Leichenstätte liegen sehen, von Krähen oder Raben oder Geiern zerfressen, von Hunden oder Schakalen zerfleischt oder von vielerlei Würmern zernagt, zieht er den Schluss auf sich selbst. Und auch dieser Körper ist so beschaffen. Wird das werden, kann dem nicht entgehen. Weiter so dann, ihr Mönche, als hätte der Mönch einen Leib auf der Leichenstätte liegen sehen, ein Knochengerippe, Fleisch behangen, Blut besudelt, von den Sehnen zusammengehalten, ein Knochengerippe, Fleisch entblößt, Blut befleckt, von den Sehnen zusammengehalten, ein Knochengerippe ohne Fleisch, ohne Blut, von den Sehnen zusammengehalten, die Gebeine ohne die Sehnen hierher und dorthin verstreut, da ein Handknochen, dort ein Fußknochen, da ein Schienbein, dort ein Schenkel, da das Becken, dort Wirbel, da der Schädel. Als hätte er das gesehen, zieht er den Schluss auf sich selbst. Und auch dieser Körper ist so beschaffen, wird das werden, kann dem nicht entgehen. Weiter so dann, ihr Mönche, als hätte der Mönch einen Leib auf der Leichenstätte liegen sehen, Gebeine blank, muschelfarbig, Gebeine zuhauf geschichtet nach Verlauf eines Jahres, Gebeine verwest, im Staub zerfallen, als hätte er das gesehen, zieht er den Schluss auf sich. Und auch dieser Körper ist so beschaffen, wird das werden, kann dem nicht entgehen. Hinter jeder Übung kommt ein Absatz. So wacht er innen beim Körper über den Körper, so wacht er nach außen beim Körper über den Körper, nach innen und außen wacht er beim Körper über den Körper. Er beobachtet, wie der Körper entsteht, beobachtet, wie der Körper vergeht, beobachtet, wie der Körper entsteht und vergeht. Der Körper ist da, diese Einsicht ist ihm nun gegenwärtig, soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt, und uneingepflanzt verharrt er. Und nirgends in der Welt ist er angehangen. So aber, ihr Mönche, wacht der Mönch beim Körper über den Körper. Der Mönch wacht beim Körper über den Körper, heißt, seine ganze Aufmerksamkeit ist auf den Körper gerichtet. Er wacht nach außen beim Körper über den Körper. Das heißt, es geht um die Außenwahrnehmung. Einerseits, wenn ich meinen Körper von außen sehe, kann meinen Körper betrachten mit den Augen, das ist eine Außenwahrnehmung. Ich kann eure Körper sehen, ich kann andere Körper sehen. Nach innen ist natürlich klar, das ist die Innenwahrnehmung, wie sich der Körper von innen anfühlt. Mit dem Geist durch den Körper von innen gehen. Nach innen und außen wacht er beim Körper über den Körper. Das bedeutet, diese Trennung zwischen Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung allmählich aufzugeben. Dazu zu kommen, dass man eine Art gleichmäßiges Aufmerksamkeitsfeld entwickelt. Sowohl für das Innere als auch für das Äußere des Körpers. Er beobachtet, wie der Körper entsteht, beobachtet, wie der Körper vergeht. Die analytischen Betrachtungen bewirken eine klare Bewusstheit dessen, dass der Körper nicht ewig ist, nicht unvergänglich ist, sondern dass er entsteht. Alle körperlichen Prozesse, alle Teile des Körpers sind irgendwann entstanden. Und alle körperlichen Prozesse, alle Teile des Körpers vergehen irgendwann. Und zwar nicht unbedingt alle gleichzeitig. Der Atem wird mit jedem Atemzug geboren und stirbt. Ein ganz schnelles Entstehen und Vergehen. Der Körper in seiner Gesamtheit entsteht anders, viel langwieriger, aber er ist diesen Prozessen unterworfen. Beobachtet, wie der Körper entsteht und vergeht. Warum wird das nochmal extra erwähnt, wenn vorher steht, wie der Körper entsteht, beobachtet, wie der Körper vergeht? Es wird zusammen erwähnt, weil die Erkenntnis wächst, dass diese beiden Prozesse immer zusammen auftreten. Dass alles, was entsteht, auch vergeht. Dass es das eine oder das andere nicht gibt. Und dass das Entstehen das Vergehen in sich birgt. Deswegen ist die Atembetrachtung so beliebt oder so hilfreich, weil die Beobachtung des Atems eine unmittelbare Wahrnehmung dessen ermöglicht. Wenn du einatmest, merkst du schon in dem Moment, wo du noch im Einatmen bist, wie sich das Einatmen verlangsamt und dass dieser Prozess des Einatmens zum Ende kommt. Von Anfang an, dass es dazu gehört und dass das eine oder das andere nicht sein kann. Das kann man zum Beispiel auch beim Gehen üben. Wenn man ganz langsam Kinn hin macht oder Gehmeditation macht, kann man genau das üben. Feststellen, dass der eine Schritt beginnt. Und der Schritt endet und der nächste entsteht. Die Theravadins hatten für diese Übung spezielle Wandelgänge in den Klöstern. Die wurden extra dafür angelegt. Schnurgerade Gänge, an denen man nur gehen geübt hat, sonst nichts. Und es war durchaus üblich, genauso lange oder länger zu gehen, als man sitzt. Also es ging nicht darum, irgendeinen Ruhezustand zu erreichen, sondern es ging darum, diese Tatsache der Vergänglichkeit immer bewusster zu machen. Diese Dynamik in allen Prozessen zu sehen, vor allem in allen Prozessen im eigenen Körper. Zu erkennen, dass Entstehen und Vergehen zusammengehört. Und dass es anders nicht sein kann. Es gibt von Ajahn Chah eine Rede, die er, oder eine Unterweisung, die er an eine alte Frau hält, die aufs Sterben zugeht. Und er beschreibt nur ganz nüchtern ihre Situation, dass Teile ihres Körpers schon gegangen sind, vorangegangen sind und dass es nicht anders sein kann, dass, weil der Körper entstanden ist, dass er vergehen muss. Und er sagt, sich etwas anderes zu wünschen, ist wie der Wunsch, dass eine Ente ein Huhn ist. Eine Ente ist eine Ente, ein Huhn ist ein Huhn. Der Wunsch, in einem entstandenen Körper zu sein, der unvergänglich ist, ist ein Widerspruch in sich. Je genauer man diese ganzen Prozesse beobachtet, desto klarer wird das. Und desto geringer wird die Anhaftung an den Körper. Das ist das Ziel der Körperbetrachtung. Gut, es gibt noch drei andere Bereiche der Achtsamkeit oder der Aufmerksamkeit oder Pfeiler der Einsicht, aber die haben Zeit bis morgen. Vielen Dank.